Mir ist vollkommen klar, dass ich als Überlebende dieses rechtsterroristischen Attentats von Halle eingeladen werde. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich finde das auch wichtig, damit einfach klar ist sozusagen, was mein Background auch ist und wo ich herkomme. Gleichzeitig, ich formuliere das auch gern bewusst überspitzt und provokant, ich bin nicht hauptberuflich traumatisiert. Ich habe vorher schon viel geleistet. Ich habe nachher auch noch viel geleistet. Ich kann auch viele andere Sachen außer traumatisiert sein.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Bevor es losgeht, kommt jetzt erstmal was, das ich mir wieder öfter vorgenommen habe und das ich betonen möchte. To be honest, es sind keine leichten Zeiten und das gilt auch für Kleine Pause als Podcast-Projekt. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder dich ein Gedanke daraus noch weiter begleitet, vielleicht sogar die Hausaufgabe, dann unterstütze Kleine Pause doch sehr gerne. Der Podcast ist ein unabhängiges, privates Projekt, das aus dem Wunsch entstanden ist, Schule aus einer diskriminierungskritischen, diversitätssensiblen und möglichst multiperspektivischen Perspektive heraus zu betrachten und diskursive Brücken zu schlagen. In den Gesprächen geht es um Fragen, die im Schulalltag und in unserer Gesellschaft oft zu wenig Raum bekommen und Diskriminierung, Macht, Rassismus, Geschlecht, Behinderung, soziale Ungleichheit, politische Bildung und darum, wie Schule gerechter und offener werden kann. Damit dieser Podcast weiter Menschen erreicht, kannst du ganz konkret helfen. Abonniere Kleine Pause auf dem Podcatcher deiner Wahl oder am besten gleich auf allen. Hinterlasse eine Bewertung oder einen Kommentar. Teile Folgen, die dir gut gefallen haben, mit Menschen, für die sie interessant sein könnten. Und folge dem Podcast auch über Social Media. Dort findest du immer wieder auch weitere Impulse, Zitate, Informationen zu beispielsweise Veranstaltungen wie Lesungen und Anregungen zu den Gesprächen. Wenn du eine Folge besonders hilfreich findest, markiere gern andere Personen oder Einrichtungen, die auch davon profitieren könnten. Ich bin immer bereit dazu, Ressourcen zu teilen und es geht mir hier wirklich um die Sache. Das klingt vielleicht nach kleinen Gesten, aber sie machen wirklich einen großen Unterschied. Gerade in diesen Zeiten ist es nicht leicht, ein solches Projekt als kleine One-Woman-Show zu tragen. Durch jede Empfehlung, jede Interaktion und jedes Teilen werden die Gespräche und damit die Perspektiven der GästInnen sichtbarer und erreichen vielleicht genau die eine Person, die gerade eine neue Perspektive, eine Ermutigung oder das Gefühl braucht, mit all diesen Fragen und Erfahrungen nicht allein zu sein. Kleine Pause lebt von Begegnung, Austausch und Vernetzung. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, dann erzähl gerne anderen davon, ganz egal wie klein oder groß deine eigene Reichweite ist. Und an dieser Stelle auch nochmal danke, dass du zuhörst und dazu beiträgst, dass diese ganzen Gespräche hier weitergetragen werden. Und jetzt erstmal viel Spaß oder Nachdenken oder Reflexion mit der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche, wie so oft digital. Ich freue mich total, dass wir es geschafft haben. Wir haben schon lange, lange drüber gesprochen, eine gemeinsame Folge zu machen und sind immer wieder in Kontakt, was mich auch total freut. Und wie immer würde ich damit starten, dass du, Ina, dich einmal selber vorstellst und selbst entscheiden kannst, mit welchem Hütchen du hier heute sitzen möchtest in diesem Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich setze mir gern gleich alle Hüte auf. Mein Name ist Christina Feist. Ich bin promovierte Historikerin und Philosophin, Journalistin und auch Überlebende des rechtsterroristischen Attentats vom 9. Oktober 2019 in Halle an der Saale und Widersdorf. Mach seither auch politische Bildungsarbeit und engagiere mich für Opferschutz und Opferhilfe.
Vielen Dank. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen besprochen, über was für Themen wir sprechen wollen. Und ich habe aber auch direkt gesagt, ich bin mir sicher, dass wir so ein bisschen vom einen aufs andere kommen werden. Und ich bin ganz gespannt, wie das Gespräch insgesamt ablaufen wird und was du alles so erzählen wirst und worüber wir reden werden. Und ich bin ja so ein bisschen dazu da, auch immer wieder zwischen den Themen der GästInnen hier im Podcast und dem Thema Schule und Bildungssystem so eine kleine Brücke zu schlagen. Und damit würde ich durchaus auch in unserem Gespräch anfangen, nämlich mit der Frage,
was du so für erste Assoziationen hast zurzeit, jetzt, heute, in diesem Moment, wenn du an das Thema Schule denkst oder wenn du das Wort Schule hörst?
Gute Frage. Tatsächlich denke ich da recht viel darüber nach, weil ich in meinem engeren Freundeskreis auch jemanden habe, der Lehrer wird. Wir waren noch gemeinsam in der Schule, was eine ganz interessante Kombination ist, und er ist mittlerweile auch schon Vater. Genau, ich glaube, wenn ich an Schule denke, dann denke ich vor allem an einen politischen Kontext und daran, dass wir vor allem von der jüngeren bis jüngsten Generation immer wieder hören, wir haben kein Mitbestimmungsrecht, kein Mitspracherecht, es wird über uns gesprochen, nicht mit uns, das ist unsere Zukunft, die hier gerade bestimmt und eigentlich auch kaputt macht. Ich glaube, daran denke ich viel und auch, weil ich das neulich erst gelesen habe, an die diversesten Budgetkürzungen, die im Bildungsbereich stattgefunden haben, in Deutschland wie auch in Österreich natürlich. Das sind große Debatten. Vielleicht sollte ich hinzufügen, dass ich ursprünglich aus Österreich komme, für den Kontext. Aber das sind große Debatten, die mich durchaus sehr beschäftigen, weil ich glaube, Bildung ist einfach unfassbar wichtig, ist ein unglaubliches Kapital, wenn man so möchte, und ist zwangsläufig auch in irgendeiner Form eine Art Baustein, auf der sich Zukunft aufbaut.
Es ist spannend. Ich bin seit 2013 bei mir in der Schule und Lehrerin. Und ich würde sagen, von Jahr zu Jahr wird dieser Beruf und auch dieser Raum Schule zu einem politischeren Raum für mich. Und das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, dass das auch was mit so der Gegenwart, in der wir leben, zu tun hat, mit dem, was außerhalb von Schule, vermeintlich außerhalb von Schule, ne? Schule als Mikrokosmos, Makrokosmos, sage ich sehr oft in diesem Podcast, aber so stattfindet und in welcher Welt Jugendliche und auch Lehrkräfte natürlich und alle anderen an Schule beteiligten Menschen gerade zurechtkommen müssen. Und damit ist nicht gesagt, dass das irgendwie vor 10 Jahren viel besser war, aber es ist irgendwie präsenter geworden, glaube ich. Deshalb ist es für mich sehr spannend, dass du direkt Schule als politischen Raum nennst.
Ja, also das kommt, sage ich vielleicht auch gleich dazu, auch mit, wie soll ich sagen, mit meinen aktuellen Themen zustande. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass ich einerseits politische Bildungsarbeit mache. Ich habe da nicht mehr dazu gesagt, weil es nur eine Vorstellung war, aber das ist quasi die schönere Formulierung für Aktivismus, glaube ich, oder vielleicht auch die bravere Formulierung. Aber ich setze mich gegen Rechtsextremismus ein in Deutschland und in Österreich, vor allem mit Schwerpunkt Antisemitismus und intersektionaler Hass, wenn man so möchte. Und gleichzeitig als Journalistin bin ich journalistisch tätig, ja, aber arbeite jetzt gerade auch als Future of News Fellow bei Media Lab Bayern an einem Traumajournalismusprojekt und setze mich da auch mit Medien und ihrem Stellenwert in der aktuellen Gesellschaft auseinander, weil ich natürlich muss. Das heißt, ich gucke gerade auch sehr viel darauf, was machen Medien heute, was sie quasi früher nicht gemacht haben? Wie kommen Medien bei Konsumentinnen auch an? Vor welchen Problemen stehen wir da? Da geht es natürlich auch groß um Fragen wie Vertrauen in Medien, Zukunftsfähigkeit und so weiter und so fort. Und das, ich meine, das sind riesengroße Themen. Da müssen wir jetzt auch gar nicht so tief einsteigen. Aber auch daran wieder anschließend, in Österreich zum Beispiel, wurde und wird gerade auch viel darüber diskutiert. Zunächst wurden die Lateinstunden gekürzt an der Schule, ich hatte selbst Latein und ich mochte das auch, mich natürlich ein bisschen schmerzt. Es war eine große Debatte. Der Punkt oder der Aufhänger eigentlich war aber der, dass quasi, ich glaube, KI und das, was früher Informatikunterricht war, aufgestockt werden muss, um auch Kindern und Jugendlichen da sozusagen, ich glaube, das Vermögen zur kritischen Auseinandersetzung besser an die Hand zu geben und dann auch ein neues Fach vielleicht zu etablieren, irgendwo zwischen Medien und Demokratie. Und das finde ich auch ganz interessant, als Debatte einfach und als Gedanken, weil wenn ich so drüber nachdenke, zu meiner Zeit, da klinge ich jetzt sehr alt, aber zu meiner Zeit, bei uns hieß das, glaube ich, noch, wie hieß das denn, Geschichte und politische Bildung hieß das Fach ja offiziell so. Und theoretisch war es das auch, praktisch war es aber sehr geschichtslastig. Also der politische Bildungsteil, den wir theoretisch hatten, ich kann mich da nur, ich glaube, einmal erinnern, da waren wir, weiß nicht, wahrscheinlich so 13 oder so in der Schule. Da war irgendein Wahlkampf in Österreich, da haben wir uns, glaube ich, einmal mit den politischen Parteien auseinandergesetzt. Aber ich glaube, das war es dann schon so an, ich würde sagen, zeitgenössischer, aktueller politischer Bildungsarbeit. Sonst war es halt sehr historisch, was ja auch okay ist. Aber da ist, glaube ich, auch ja viel einfach nicht besprochen worden, worüber man vielleicht hätte sprechen sollen und was aber heute wiederum Thema wird. Und das finde ich total spannend eigentlich, dass das dass da jetzt gerade viel im Werden ist und in Bewegung, vielleicht auch ein bisschen zu spät, aber gleichzeitig glaube ich, ich meine, besser spät als gar nicht, oder?
Total. Und ich finde auch interessant, je nachdem, aus welcher Perspektive man da drauf schaut. Also so der Status quo ist, dass wir sehr viel von einem Backlash sprechen, der ja da ist, sehr viel auch von Kürzungen im Bereich der politischen Bildung, also sowohl finanziell als auch zeitlich, ne? Also auch wenn wir über den Status des Fachs Sozialwissenschaften in Deutschland nachdenken, was immer wieder auch diskutiert wird, was zurückgeschraubt wird oder was verknüpft wird, auch mehr mit anderen, oft auch wirtschaftsorientierten Themen und so. Also wir können so eine Negativbrille, sage ich jetzt mal, aufsetzen aus einer politischen Bildungsperspektive und sagen, es brennt total. Und ich würde gleichzeitig aber auch behaupten, dadurch, dass es eine Art von Politisierung gibt, dass vor allen Dingen auch von Jugendlichen mehr eingefordert wird und so der Status quo der Krisen, den ich eben schon so angesprochen habe, in dem wir uns befinden, herausfordert auch in Schule, dass es mehr Raum für politische Bildung und diese Auseinandersetzung gibt, weil wir damit konfrontiert sind. Die Frage ist, wie ist das institutionell, systemisch eingebettet? Ne? Gibt es da dann tatsächlich einen gemeinsamen Strang irgendwie, an dem man zieht oder so? Und das fände ich irgendwie spannend, weil dein Blick gerade war ja irgendwie auch ein optimistischer Blick. So, und da, das steht sich irgendwie immer so ein bisschen gegenüber und es gibt so Bewegungen, je nachdem, wie man da gerade drauf schaut. Wie sieht denn, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast und wir können gerne ein bisschen tiefer einsteigen in deine Arbeit. Wie sieht denn deine konkrete Arbeit so aus?
Genau, also ich gebe generell, gerade auch wenn es um politische Bildungsarbeit geht und auch um Journalismus im weiteren Sinne sozusagen, gebe ich Vorträge und Workshops. Tatsächlich meistens bei Veranstaltungen im Sinne von Podiumsdiskussionen und Panels oder dann halt auch bei Konferenzen zum Beispiel und auch tatsächlich meistens vor einem interessierten erwachsenen Laienpublikum, wie man das so schön nennt, hin und wieder auch vor Kindern und Jugendlichen und leider aber viel zu wenig, muss ich dazu sagen. Ich war bisher einmal an einer Schule in Wien in Österreich und das war eine fantastische Erfahrung. Es war total schön und berührend und angenehm und gut und auch anders natürlich als bei so einer Abendveranstaltung auf so einem Podium. Wir waren, glaube ich, in im Turnsaal dieser Schule und es waren sehr viele Kinder und Jugendliche da und es war aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das gut sagen kann, eine total gute Atmosphäre, wo ich gemerkt habe, einerseits natürlich, weil ich da jetzt dann halt auch quasi als Erwachsene in ein Schulgebäude komme, was man selten macht, wenn man nicht selber Lehrerin ist. Also es war ein bisschen für mich auch interessant zu sehen, ach ja, stimmt, ich bin jetzt keine Schülerin, ich bin jetzt erwachsen. Und gleichzeitig sitze ich dann halt dort, ne? Also ein Teil von mir, glaube ich, fühlt sich immer noch als Schülerin, aber gut. Und dann saß ich halt dort und sehe einerseits den Blick dieser Kinder auf mich, nämlich ich bin jetzt hier die Erwachsene und die werden so zwischen 12 und 14 Jahre alt, ne? Das heißt, aus deren Perspektive bin ich nicht nur erwachsen, sondern weiß alles, kann alles und so weiter, wie das halt so ist in dem Alter, wenn man auf Erwachsene guckt. Und gleichzeitig sehe ich halt aber auch quasi nicht nur meinen Blick auf mich, nämlich, dass ich auch nicht alles weiß und auch nicht alles kann und fürchterlich nervös bin, auch wenn ich nur unter Anführungszeichen vor Kindern spreche. Und ich glaube sogar noch nervöser bin, als wenn ich vor Erwachsenen spreche, um ehrlich zu sein, weil ich bei Kindern einfach auch vorsichtiger bin, gerade wenn es um schwierige und schwere Themen geht, wie Trauma und dieses Attentat. Also ich habe damals schon auch erzählt, was ich erlebt und überlebt habe, aber durchaus, ich glaube, vorsichtiger. Ich kenne diese Kinder ja auch nicht. Viele haben eine Migrationsgeschichte, manche haben eine Fluchtgeschichte. Also ich bin da deutlich vorsichtiger als bei Erwachsenen. Und gleichzeitig, glaube ich, auch offener zu einem gewissen Teil, weil ich finde, dass Kinder und Jugendliche das einfach auch verdient haben. Und ich glaube, ich fühle mich da auch wohler als bei Erwachsenen. Ich habe den Eindruck oft genug, dass tatsächlich entgegen allem, was man den jüngeren und jüngsten Generationen generell so vorwirft, viele sind einfach, haben mehr Bereitschaft, glaube ich, zuzuhören und sind offener und haben mehr Bereitschaft, in ein Gespräch zu gehen, gerne auch zu diskutieren und zu streiten, aber sind vielleicht einfach weniger festgefahren als Erwachsene. Und genau, das war eine total schöne Erfahrung damals in dieser Schule und auch, es war damals also in Wien in Kombination mit Sport. Das heißt, wir haben zuerst gesprochen und dann gemeinsam Sport gemacht und die hatten dann Kampfsport an dem Tag als Sportart und ich mache ja selber, ich boxe ja selber schon sehr lange und habe dann von Anfang an gesagt, da möchte ich gern dabei sein, was, glaube ich, niemand erwartet hat. Ich glaube, das war, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen der Blick der Veranstaltenden auf mich und auch der Kinder auf mich. Da kommt jetzt hier so die Erwachsene herein, die erzählt uns was und dann geht sie wieder. Und ich habe halt das Gegenteil gemacht, weil ich da erstens einfach Lust drauf hatte. Ich boxe einfach leidenschaftlich gerne. Und zweitens, weil ich mich selber auch sehr gut daran erinnern kann, was mein Blick als Schülerin auf genau solche Erwachsene war. Wir hatten das so oft, wo wir zu irgendwelchen Veranstaltungen geschleppt wurden. Ich war auch... wie hieß das denn? Ich glaube, das heißt Schülerinnenparlament oder irgendwie so in Österreich. Da war ich dann auch mal und das war halt genau das. Da kommen halt von irgendwelchen Parteien, irgendwelche PolitikerInnen, die setzen sich dahin, erzählen dir irgendwas, haben kein Interesse an dir und dann gehen sie wieder. So. Und dann kann ich mich sehr gut erinnern, dass das mein Eindruck war von den Erwachsenen, pauschal gesagt, als Schülerin. Und genau in das möchte ich eigentlich nicht hineintappen. Und dann hatte ich auch extra Sportsachen mit, habe mich dann umgezogen, abgeschminkt, damit ich nicht aussah wie ein Waschbär. Und genau, habe dann den Kampfsport mit denen mitgemacht und ich glaube, das war auch total gut und wichtig, um ehrlich zu sein. Also ich war quasi nicht die einzige Erwachsene, die da war, aber ich war die Haupterwachsene, wenn man so möchte, die Hauptreferentin an dem Tag und das war, glaube ich, auch total wichtig, dann einfach länger da zu sein, Präsenz zu zeigen und auch, ich glaube, Solidarität mit diesen Kindern und Jugendlichen, dass das eben nicht top-down ist, sondern nee, ich bin schon für euch da und mit euch da. Und zwar, also das hat mich tatsächlich nachhaltig beeindruckt, auch wenn das jetzt schon einige Jahre her ist. Das war total schön. Und genau, das zweite Mal, dass ich mit und vor explizit Kindern und Jugendlichen gesprochen habe, das war, als du und ich einander kennengelernt haben. Genau, das war auch total schön und das hat mich, es freut mich einfach wirklich, weil ich immer noch glaube, bei allem Respekt und aller Dankbarkeit, die ich für sämtliche Menschen generell habe und vor allem auch für Erwachsene und noch viel mehr für ältere Menschen, die sich heute mit Themen wie Rechtsruck, Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Queer- und Homofeindlichkeit und so weiter auseinandersetzen. Es freut mich tatsächlich mehr, wenn das Kinder sind, weil das ist schon auch einfach die Zukunft, so klischeehaft wie das klingt, aber das ist die Zukunft und ich finde es schon krass, um ehrlich zu sein, wenn ich da, weiß ich nicht, 13, 14, 15 oder von mir aus auch 19-Jährige vor mir habe, die meistens tatsächlich nicht nur politisierter sind als ihre Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, sondern auch solider sind, nämlich stabiler, nicht nur in ihren Ansichten, sondern vielleicht auch in ihrem Blick auf die Gesellschaft und wo es hingeht. Und das ist schon, ich glaube, das gibt mir einfach mehr Hoffnung. Ich bin sonst, Optimismus ist eigentlich eher was ich mir immer von anderen ausborge. Das ist nicht unbedingt meins. Aber genau, ich glaube, das gibt mir einfach Hoffnung. Ich hatte da auch mal vor ein paar Jahren eine Podiumsdiskussion in Berlin, wo, also die war von der Amadeo-Antonio-Stiftung und offen für alle und da waren kamen nach der Podiumsdiskussion 3 oder 4, ich sag jetzt mal vorsichtig, Jugendliche auf mich zu. Sie waren dann schon über 18, aber 19, 20, nicht älter. Ne? Mhm. Die kamen auf mich zu, waren mega nervös, mich anzusprechen und haben mir dann aber auch gesagt, wir machen das jetzt. Und ich dachte mir so, hä? Worum geht's hier überhaupt? Nein, nein, Christina, machen Sie sich keine Sorgen. Wir machen das jetzt. Wir machen ein Theaterstück. Da sind wir schon längst in Planung. Wir setzen uns jetzt hier gegen Rechtsextremismus ein. Wir thematisieren diesen Rechtsruck auch auf der Bühne. Es geht auch um Rechtsterrorismus. Wir machen das jetzt. Mach dir keine Sorgen. Wir machen das jetzt. Und das kam echt so raus. Und ich stand da, dachte mir so, was passiert hier eigentlich? Und gleichzeitig fand ich es total schön, weil die mit einer unfassbaren Entschlossenheit und Energie da einfach tatsächlich an die Sache gehen, das habe ich gemerkt. Und gleichzeitig, wie soll ich sagen, mich auch, glaube ich, gehört haben, zu einem guten Teil in meiner Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die immer mal wieder durchkommt, weil ich oft genug den Eindruck habe, wir bewegen uns entweder auf der Stelle oder rückwärts sozusagen, anstatt vorwärts. Und gleichzeitig auch, dass einfach Menschen waren, die die Energie haben und nicht nur das Bedürfnis, was zu ändern und wie tatsächlich viele Erwachsene, ich sage das jetzt wertfrei, das Bedürfnis haben, was zu ändern, aber dann nichts machen, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen, sondern das sind Jugendliche, die gesagt haben, nee, ich will was machen und ich mache das jetzt und ich kann einfach auf die Hinterbeine stellen und das machen. Und ich habe keine Ahnung, wie sie dazu kamen, aber ich finde es fantastisch. Und das war richtig, richtig gut. Die hatten mich dann auch, ich habe denen meine E-Mail-Adresse gegeben, gesagt, ladet mich ein, wenn ihr Premiere habt. Ich habe es dann leider nicht hingeschafft, weil ich nicht da war, aber das war, also das sind echt Begegnungen, die einfach hängen bleiben an mir, wo ich mir dann hin und wieder denke, so weißt du was, ich glaube, es ist jetzt gerade noch ungut, aber wir haben eine Chance darauf, dass es besser wird, wenn diese Kinder und Jugendlichen erwachsener werden und dann vielleicht auch mehr Mitspracherecht haben, muss man ja leider sagen, und wenn ihnen auch mehr Gehör und Respekt entgegengebracht wird.
Klar. Und Schule ist ja da auch ein sehr ambivalenter Ort. Also auf der einen Seite ist es ein Ort und ein Raum, der von Jugendlichen logischerweise gefüllt ist und auch bespielt werden kann. Und auf der anderen Seite natürlich ein sehr hierarchisierter, auch von Adultismus geprägter Raum qua Existenz und Aufbau und Struktur. Und es ist auch immer wieder spannend, finde ich, darüber so nachzudenken und zu überlegen, an welchen Stellschrauben man vielleicht auch drehen kann und muss. Und dafür sind wir ja auch so ein bisschen da. Und das ist, glaube ich, ja auch das, worüber du dir sicher auch, also jetzt nicht aus Institutionen heraus, sondern vielleicht von so einem Blick von außen, aber auch viele Gästinnen hier im Podcast oder auch Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, viele Gedanken machen. Du hast eben schon angesprochen und darauf würde ich gerne, ich habe auch hier so 1000 Sachen, die mir einfallen, über die wir sprechen könnten und feel free auch gerne woanders abzubiegen, wenn du das Bedürfnis hast. Ich bin da ganz offen und folge dir. Aber ich habe so eine Sache, die ich nochmal so wichtig fand oder die vielleicht auch für Zuhörende von Bedeutung ist. Du hast erwähnt, dass du dich auch viel mit Trauma auseinandersetzt, auch selber Überlebende des Anschlags aus Halle bist. Und oft ist es ja so, dass man in so politischen Kontexten dann als Überlebende auch ständig in dieser Rolle eingeladen wird. Also du hast gerade schon beschrieben, dass du sehr viele andere Dinge machst und dich nicht nur damit auseinandersetzt. Und gleichzeitig ist es ja auch Teil deiner Biografie und auch Teil deiner Arbeit automatisch. Deshalb würde ich einfach mal so ganz offen fragen, was dir wichtig ist, wenn du eingeladen wirst. Und das können jetzt ja auch ganz unterschiedliche Anlässe sein. Ja, aber ich glaube, dass wir auch oft, auch gerade aus Schule heraus, vielleicht mehr Sensibilität brauchen in der Auseinandersetzung mit zum Beispiel dem Thema Rechtsextremismus und so weiter. Also ich nenne jetzt ein Beispiel und dann kannst du wohin du möchtest mit der Frage. Das ist beispielsweise ja oft, wenn es Probleme gibt in einer Klasse oder so, dann wird ein Workshop initiiert. Oder dann denken Lehrkräfte, das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee und auch sicherlich entwickeln wir uns da hoffentlich auch weiter, aber es gibt so bestimmte Narrative, dass auch beispielsweise Zeitzeuginnengespräche als ein anderes Beispiel eine bestimmte Funktion erfüllen im Sinne einer demokratischen Bildung oder Demokratieerziehung oder sowas. Oder auch anderes Beispiel sind so Gedenkstättenbesuche. Ne? Also in fast jeder Talkshow, wenn es irgendwie um Rechtsextremismus oder menschenfeindliche Ideologien gibt, da gibt es mindestens eine Person, die dann sagt, ja, man muss einfach mehr Gedenkstättenbesuche machen und so in der Schule. Ne? Also da kommen immer solche Forderungen. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich in deiner Rolle auch in diesem Kontext immer wiederfindest, ne? Dass du auch so auf eine bestimmte Art und Weise eingeladen wirst. Und so deshalb finde ich es wichtig, mal darüber zu sprechen, was dir wichtig ist in deiner Arbeit sozusagen und auch in der Auseinandersetzung mit Leuten, die dich anfragen.
Ja, da machst du jetzt ein ganz schönes Fass auf. Genau, also vielleicht vorab, unabhängig von der Zielgruppe, sondern tatsächlich, ich glaube einfach sehr an VeranstalterInnen gerichtet und auch an Menschen, die mich sehen, hören und wahrnehmen. Mir ist vollkommen klar, dass ich als Überlebende dieses rechtsterroristischen Attentats von Halle eingeladen werde. Das ist auch in Ordnung. Das ist okay. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich finde das auch wichtig, nicht nur das zu erwähnen, sondern damit einfach klar ist sozusagen, was mein Background auch ist und wo ich herkomme. Gleichzeitig, du hast es heute schon gemerkt, wenn ich mich selber vorstelle, ich setze mir gern alle Hüte auf, weil genau das, was du angesprochen hast, nämlich, dass ich dann zwar einerseits als Überlebende eingeladen werde, was in Ordnung, legitim und auch gut so ist, gleichzeitig aber nur auf dieses Trauma sozusagen reduziert werde, als hätte ich in meinem Leben weder vorher noch nachher irgendwas anderes erlebt, geleistet oder könnte nichts anderes außer traumatisiert sein. Und ich formuliere das auch gern bewusst überspitzt und provokant. Ich bin nicht hauptberuflich traumatisiert. Ich habe vorher schon viel geleistet. Ich habe nachher auch noch viel geleistet. Ich kann auch viele andere Sachen außer traumatisiert sein. Ja, ich kenne mich mit Trauma aus, weil ich selber eine posttraumatische Belastungsstörung habe und weil ich mich damit jetzt auskennen muss. Aber ich kann viele sehr andere Sachen auch noch. Und ich glaube, dass also ich weiß, dass es dann nicht nur mir als Überlebende so geht, sondern vielen anderen auch. Wir werden als Überlebende, als Hinterbliebene, als Betroffene eingeladen und dann oft so dargestellt und vor allem auch behandelt, als könnten und wüssten wir nichts anderes. Und das ist erstens Blödsinn, zweitens auch total respektlos, um ehrlich zu sein, weil wir haben alle eine Biografie, wir haben alle individuelle Geschichten hinter uns, Familiengeschichten, manche haben Migrationsgeschichten, Fluchtgeschichten etc. Und wir haben auch Qualifikationen. Wir arbeiten. Wir haben, wie gesagt, wir sind nicht hauptberuflich traumatisiert. Ich habe ein Doktorat in Geschichte und Philosophie. Ich bin seit über 10 Jahren im Journalismus. Ich kann viele andere Sachen auch noch. Ich setze mich sehr viel mit Inklusion auseinander, vor allem wenn es um neurodivergente Menschen geht. Ich bin Yogalehrerin. Ich kann sehr viele Sachen. Mir ist schon klar, dass ich als Überlebende eingeladen werde. Und das ist gut so und auch gerechtfertigt. Und das soll auch so sein. Aber es muss auch klar sein, dass ich viele andere Dinge auch noch kann. Und ich betone das unter anderem deshalb, weil ich auch merke, wenn ich als Überlebende eingeladen werde und dann auch nur als sozusagen Überlebende gesehen werde, werde ich sehr anders behandelt. Das fängt tatsächlich schon bei Honoraren an. Oft genug wird mir gar kein Honorar angeboten. So nach dem Prinzip, na, sie machen das ja aus Prinzip und Leidenschaft. Und ja, das stimmt, ich mache das aus Prinzip und Leidenschaft. Aber ich muss trotzdem Miete zahlen. Ich muss trotzdem was essen. Und es ist trotzdem Arbeit. Und das geht sehr, sehr oft verloren, dass gerade auch Bildungsarbeit und Erinnerungsarbeit, deswegen nenne und benenne ich das auch ganz spezifisch so, gerade wenn ich für Panels zum Beispiel eingeladen werde oder auch für Workshops, das ist Bildungs- und Erinnerungsarbeit, nicht nur wenn ich sie mache, sondern auch wenn andere Überlebende das machen, das ist Arbeit, das muss man explizit betonen, weil ich merke, dass viele Veranstaltende das überhaupt nicht sehen. Also gar nicht. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass die meisten von uns, und damit meine ich jetzt betroffene Überlebende und Hinterbliebene rechten Terrors in Deutschland, wir haben einfach Jobs, die nichts mit unserem Überleben zu tun haben. Alle möglichen unterschiedlichen Jobs. Das heißt, wenn ich diese Bildungs- und Erinnerungsarbeit mache, dann gebe ich aktiv und bewusst nicht nur Arbeitszeit in meinem eigentlichen Job auf, sondern vielleicht auch Zeit mit meiner Familie oder einfach nur Freizeit oder Urlaub. Das ist nicht Teil meiner Arbeitsbeschreibung. Und ich glaube, auch das ist etwas, was sehr oft untergeht beziehungsweise überhaupt nicht mitgedacht wird. Und dann kommen so Dinge zustande wie eben, es werden gar keine Honorare angeboten oder lächerlich geringe Honorare. Und ich bin selber, wie soll ich sagen, ich erwarte mir hier nichts Utopisches. Ich muss auch nicht reich werden damit. Ich möchte einfach angemessen und gerecht bezahlt werden. Das ist alles, was ich will. Und wenn das wirklich kleine Organisationen sind, wo ich weiß, sie haben kaum Budget, dann ja, nehme ich auch gern weniger Honorar. Hauptsache, ich werde bezahlt. Und wenn es größere Organisationen sind, dann hätte ich gerne ein bisschen mehr Honorar. Ich glaube, gerade in diesem politischen Bildungsbereich kann man auch einfach, ist ein guter Ort, um ehrlich und transparent zu sein, was Bezahlung betrifft. Und mit Reise- und Übernachtungskosten ist es genauso. Also ich sehe das auch oft, dass ich zu Veranstaltungen eingeladen werde, irgendwo hin und dann wird mir kommuniziert, ja, wir übernehmen die Reise- und Übernachtungskosten, aber es gibt kein Honorar, weil die Leute anscheinend glauben, sie zahlen mir jetzt eine Spaßreise nach irgendwo. Und das ist aber keine Spaßreise für mich. Das ist erstens Arbeit Und dann noch dazu, weil ich ja dann vor Ort als Überlebende, weil ich ja auch so eingeladen bin, zwangsläufig über nicht nur mein Trauma spreche, sondern auch alles, was da noch dranhängt. Also nicht nur der Tag des Attentats, sondern alles, was seither passiert ist, meinem Kampf gegen deutsche Behörden, den anderen Diskriminierungserfahrungen, die lange Geschichte von Antisemitismus in Deutschland, den diversesten Hassnachrichten, die ich erhalten habe und so weiter und so fort. Das ist auch emotionale Arbeit und das ist schwere Arbeit im Sinne von, sie hängt schwer auf mir. Das heißt, das sind auch keine Spaßvorträge, sondern das ist schwere Arbeit. Ist auch schwierig manchmal. Das heißt, ich habe danach auch immer eine gewisse Rekonvaleszenzzeit, so nenne ich das gerne. Ich brauche ein paar Tage zum Ausruhen und Durchatmen, bis ich wieder klarkomme. Das sind keine Spaßreisen. Und ich mache das ja aus Leidenschaft und aus Prinzip, aber eben, ich muss trotzdem angemessen bezahlt werden. Das war jetzt mal mein erster Rant. Der zweite ist kein Rant, sondern eher, glaube ich, meine Perspektive. Und das ist mir auch wichtig, wenn ich Veranstaltungen mache, beziehungsweise angefordert werde oder angefragt werde, als sei das jetzt Referentin oder für einen Workshop. Ich weiß gerne, mit wem ich rede. Das Erste, was ich mache, ist immer fragen, wer kommt denn da? Wenn das Veranstaltungen sind, die Menschen regelmäßig machen oder Organisationen, die regelmäßig eine Veranstaltungsreihe zum Beispiel machen, frage ich immer ab, was sind das für Leute, die kommen? Wo muss ich quasi einsetzen und was ist ihr Gespür dafür, was die quasi hören wollen. Es gibt Veranstaltungen, die komplett offen sind für alle möglichen Leute, alle, die halt quasi Zeit und Lust und Interesse haben. Da passe ich mich dann erstmal an, weil ich dann sage, schau, ich mache zuerst quasi 15, 20 Minuten Einführung sozusagen, wo ich einfach mal erzähle von dem, was ich erlebt habe, von dem, was ich überlebt habe, von den Themen, die mich weiterhin beschäftigen, vielleicht auch gerade in dem Moment beschäftigen. Und dann öffnen wir sozusagen, um einfach ins Gespräch zu kommen, weil mir das generell wichtig ist, dass ich mit den Leuten, die zu so Veranstaltungen kommen, auch in einen Dialog treten kann, dass das nicht eben top-down ist oder eine Person, die vorne steht, irgendwas erzählt und dann gehen wir alle wieder nach Hause. Das halte ich nicht für sinnvoll. Gerade auch aus pädagogischer Perspektive halte ich es immer für sinnvoll, eine Art von Gespräch zu suchen. Gerne auch ein moderiertes Gespräch, weil ich mich dann, glaube ich, selber auch einfach sicherer fühle, weil es eben auch um so sensible und schwierige Themen für mich geht. Und was auch wichtig ist, und das sehe ich vor allem bei Jugendlichen und bei Schulen, ist, dass ich werde als Referentin angefragt, das ist gut, ich komme dahin, ich habe was vorbereitet. Und dann sehe ich aber oft, dass Kinder und Jugendliche einfach viele Themen haben, die sie beschäftigen, ganz generell. Und manche, wie soll ich sagen, hängen unmittelbar und ganz direkt mit dem zusammen, was ich da erzähle und mit meinen Themen. Und andere hängen auch irgendwie damit zusammen, aber der Zusammenhang erschließt sich vielleicht nicht auf den allerersten Blick, aber das sind Themen, die sie gerade beschäftigen. Und was ich sehe, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Jugendlichen, bei SchülerInnen, ist, dass ich immer zu so einer Art Projektionsfläche werde. Das war vor allem unmittelbar nach dem Terrorattentat von Halle besonders krass, muss ich sagen. Ich habe das, also damals war es auch tatsächlich viel zu viel für mich, weil weil dieses Terrorattentat einfach ein öffentliches Trauma war und weil ich damals auch, glaube ich, sicherlich noch deutlich verletzlicher war als heute, was das betrifft. Aber ich hatte so viele Menschen, tatsächlich auch wildfremde Leute oder Menschen, die ich kaum kannte, die mir dann im Nachgang dieses Attentats in so den ersten Tagen und Wochen danach von ihren persönlichen Problemen erzählt haben. Obwohl das sozusagen Leute sind, die ich entweder gar nicht kannte oder Beziehungen, also zwischenmenschliche Beziehungen, die nie so tief und persönlich waren. Ja? Also Leute, die ich vielleicht zwei, dreimal gesehen habe, die mir dann plötzlich von ihrem Scheidungskrieg erzählt haben und von ihren anderen Leiden, weil ich quasi durch dieses öffentliche Trauma zu einer Projektionsfläche geworden bin für alle anderen Traumata. Und darum habe ich nicht gebeten, das wollte ich auch nicht. Das war auch, um ehrlich zu sein, völlig unmöglich. Ja? Also es geht überhaupt nicht, dass man sowas macht, dass andere Leute da so einfach auf mir abladen, weil ich habe da nie danach gefragt. Ich wurde auch nie gefragt, ob das für mich okay ist. Es war für mich auch nicht okay. Und ich musste ehrlich sagen, die Scheidungsträger anderer Menschen interessieren mich auch nicht. Aber das ist mir sehr schnell aufgefallen. Ich habe dann auch sehr schnell lernen müssen, mich da wirklich sehr zu distanzieren und sehr schnell Grenzen zu setzen. Das ist mir auch relativ schnell, relativ gut gelungen, möchte ich sagen. Es ist seither zum Glück nicht mehr so arg. Es kommt immer noch hin und wieder vor. Aber ich sehe vor allem bei Veranstaltungen, und da ist es wieder eine andere Sache, weil da weiß ich schon, was kommt. Da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Da weiß ich, da ist ein Publikum, egal wer die sind und wie alt die sind. Und da weiß ich, da wird es irgendeine Form von Gespräch und Austausch geben. Und zwar moderiert quasi während der Veranstaltung und vielleicht noch ungezwungen, wie man das so schön nennt, nach der Veranstaltung an der Bar oder sonst wo. Und da kommen auch immer wieder Menschen auf mich zu, die einfach reden wollen, die ein Redebedürfnis haben. Und manchmal sind das sehr unangenehme Begegnungen, weil irgendwas auf mir abgeladen wird, was total unangenehm und problematisch ist. Aber das passiert selten zum Glück mittlerweile. Oft genug sind das Menschen, die ein Redebedürfnis haben, die entweder selber was erlebt haben oder die, vor allem bei Erwachsenen sehe ich das oft, die aktuelle politische Lage, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, die total daran zugrunde gehen in Wahrheit, weil sie es einfach überhaupt nicht aushalten und sich gleichzeitig komplett hilflos fühlen und nicht wissen eben, wo sie wollen sich engagieren, sie wollen was machen, aber sie wissen nicht wo und sie wissen nicht was und sich dann, glaube ich, auch irgendwie total verstrudeln in so einer Hilflosigkeit und da kaum noch rauskommen. Und bei SchülerInnen, um da wieder zurückzukommen, und Jugendlichen sehe ich oft, dass es so viele Probleme gibt, die beschäftigen. Und sie werden oft überhaupt nicht wahrgenommen dafür, nicht gehört, nicht ernst genommen. Ich kann mich da selber noch sehr gut daran erinnern, dass mir auch immer gesagt wurde, also werd erst mal erwachsen oder das geht auch wieder vorbei oder es ist nur eine Phase. Oder wir reden jetzt aber gerade über was anderes. Und ich glaube, das ist aber dann der falsche Ansatz. Also gerade, um jetzt diesen Bogen wieder zu schlagen, wenn ich in eine Schule komme, wenn ich vor SchülerInnen, Jugendlichen, sehr, sehr jungen Menschen sozusagen, auch sehr jungen Erwachsenen, 19, 20 Jahre, spreche, dann ist mir klar, dass ich einerseits als Überlebende eingeladen werde. Ich erfülle in dieser Form auch eine Funktion. Ich habe eine Rolle, in der ich da bin. Die nehme ich auch gerne an. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür bin ich dankbar und das mache ich gern aus Prinzip und aus Leidenschaft. Das hatten wir ja schon. Und gleichzeitig gehe ich aber auch in solche Gespräche in dem vollen Wissen und Bewusstsein, dass es viele andere Themen auch noch gibt, die diese Menschen beschäftigen und für die ich dann offen bin, weil ich auch weiß, in dem Moment, wo ich anfange, über meine innere Welt zu sprechen, über mein Trauma zu sprechen, über die große Traurigkeit, die ich zu guten Teilen mit mir trage, auch durch dieses Attentat, wenn ich mich auf diese Art verletzlich mache und vielleicht auch klein mache. Erwachsene sind für gerade Kinder und Jugendliche sehr oft sehr groß. Also wenn ich mich da quasi ein bisschen kleiner mache, weil ich mich verletzlich mache, dann macht er seinen Gesprächsraum auf. Und dieser Gesprächsraum, muss ich ehrlich sagen, ist oft noch wichtiger als der eigentliche Grund, aus dem ich eingeladen wurde. Also das sehe ich schon, da ergeben sich dann Gespräche, die nur noch entfernt mit dem Ursprungsthema zu tun haben, die aber in dem Moment vielleicht gerade wichtiger sind. Und auch da, glaube ich, ist es einerseits die Erwachsene in mir und andererseits aber auch eben die Schülerin in mir, die sieht, dass das ein Bedürfnis ist und ein Bedarf, der da ist. Und ich verstehe auch, dass ich dann in einer tatsächlich sehr guten Position bin, weil ich nicht in der Schule arbeite, keine Lehrerin bin. Die sehen mich wahrscheinlich nie wieder. Ich komme da von außen rein. Ich bin quasi eine neutrale Bezugsperson und habe trotzdem einen Raum aufgemacht, wo man einen emotionalen Bezug herstellen kann. Das heißt, ich bin in gewisser Weise eine sichere Person, um einfach Gespräche zu führen. Und mir als Erwachsene wiederum ist es sehr, sehr wichtig, dass ich diese Verantwortung auch annehme und der auch nachkomme. Es war eine sehr lange Antwort auf deine Frage.
Ja, aber da in dieser Antwort steckt natürlich super viel drin. Ich habe so mehrere Sachen, das wird jetzt wahrscheinlich ähnlich komplex werden, aber mal gucken, wie wir das hinbekommen. Eine Sache, die mir in den Sinn gekommen ist, ist, dass es bei dir natürlich auch eine sehr verschränkte Situation ist, dass das Reden über den Anschlag und deine politische Bildungsarbeit natürlich zusammenhängen, dadurch, dass es ein rechtsterroristischer Anschlag war. Und wenn du über beispielsweise Rechtsextremismus und ja generell politische Bildung machst, dann gibt es dann natürlich biografische dann bei dir und persönliche Überschneidungspunkte mit deiner sozusagen professionellen Expertise, was eine etwas besondere Situation ist für das, was du gerade beschrieben hast, weil du ja ganz stark gemacht hast, ne, die Komplexität, die natürlich auch alle Überlebenden, die irgendwie eingeladen sind, aufweisen. Nun ist es ja natürlich nicht so, dass alle dann auch noch in diesen Bereichen arbeiten. Jetzt arbeitest du nicht nur in diesem Bereich, aber eben auch. Und das hängt ja dann mit solchen Einladungen zusammen. Und das finde ich total spannend, auch aus einer pädagogischen Perspektive, weil sich an dieser Stelle ja auch, also so ein bisschen perfide, so bestimmte, sowas wie Sexismus beispielsweise, so wiederholen kann. Also es wird einem dann, oder so reproduziert wird, weil dann einem tendenziell, je nachdem, wie gerade auf einen geschaut wird, auch Expertise abgesprochen werden kann in dem professionellen Bereich. Und das damit begründet wird mit der eigenen, ich sag, mach bewusst in Anführungsstrichen, mit der eigenen Betroffenheit. Obwohl man vielleicht aus einem professionellen Verständnis heraus auch eingeladen wurde, ne? Also das ist, man wird dann so ein bisschen oder kann theoretisch, das ist ja eine Gefahr, zu so einem Spielball werden, je nachdem, wie auf einen geschaut wird und wie man gerade definiert wird sozusagen von außen. Und aus einer Bildungsarbeit oder pädagogischen Perspektive ist es ja total spannend, genau das auch für Jugendliche beispielsweise zum Thema zu machen, um bestimmte Mechanismen auch von Machtstrukturen beispielsweise und Dynamiken im Umgang miteinander auch offenzulegen und Jugendlichen beizubringen. Ja, es gibt hier auch bestimmte Dilemmasituationen, aus denen wir, wenn ich eingeladen werde, auch nicht unbedingt rauskommen. Und die transparent zu machen in diesem gemeinsamen Gespräch, macht ja auch einen Raum auf oder kann auch eine Form von Verständnis oder Haltungsarbeit letztlich sein, die total großen Wert hat. Das ist natürlich auch ein hoher Anspruch, ne? Sowohl an dich als auch an irgendwie die Jugendlichen und vielleicht auch an Lehrkräfte oder begleitende Personen, das zu verstehen. Aber ich denke schon, dass das viel mehr bieten kann, also jetzt nicht in so einer Verwertungslogik, sondern irgendwie so öffnen kann, als einfach nur so ein, ja, wir laden jetzt ein, du redest einmal kurz und das war's, ne? Sondern diese Metaebene, die hat ja auch irgendwie was für sich, so. Und ich jetzt glaube, damit habe ich jetzt irgendwie versucht, meine Gedanken miteinander zu verbinden, die ich hatte, die ich aber total auch wichtig finde, weil das, glaube ich, oft nicht so ganz mitgedacht wird, bei gerade bei so Schulveranstaltungen oder so, ne? Das ist jetzt das, worüber, ja, wo ich am meisten Zugang zu habe oder am meisten irgendwie Nähe.
Ja, das ist, da sprichst du auch was total Wichtiges an und ich danke dir sehr dafür. Ich habe selber, wie soll ich sagen, weil ich selber, glaube ich, nie auf die Idee kommen würde, eine andere Person, egal wer das ist, egal in welchem Kontext ich diese Person kennenlerne, auf einen einzigen Teilaspekt ihrer Identität oder Expertise zu reduzieren. Das würde mir nie einfallen. So bin ich, glaube ich, einfach nicht. Ich sehe Menschen absolut als komplex und auch als vielseitig und facettenreich und ich liebe das auch heiß und innig, wenn man Leute kennenlernt und dann so nach und nach völlig neue Dinge über die erfährt. Ein Bekannter von mir, den kenne ich schon relativ lang und ich kannte den schon jahrelang, wo der ist eigentlich Amerikaner, haute mir plötzlich in einem Nebensatz raus, ja, als ich damals Englisch unterrichtet habe in Korea und ich sagte mir so, was? Wann hast du in Korea gelebt? Aber es war total, also ich fand es total cool, dass einfach dann quasi nach Jahren nochmal was völlig Neues und anderes zu lernen. Vielleicht total witzig, ein bisschen schräg auch, dass der mir das erst nach Jahren erzählt hat, dabei, why not? Genau, und gleichzeitig, wie gesagt, mir würde das nie einfallen und gleichzeitig ist das genau meine Erfahrung, die ich seit diesem Attentat von Halle gemacht habe, nämlich ich werde in meiner Expertise quasi nicht ganzheitlich wahrgenommen, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Also das ist genau dieser komische Spagat zwischen einerseits werde ich reduziert auf das traumatisiert sein, weil ich ja Überlebende bin und gleichzeitig wird mir aber die Expertise für Trauma abgesprochen. Und das passiert nicht nur bei Veranstaltungen von Veranstaltenden, sondern von allen möglichen Menschen. Also das ist auch teilweise eben, wenn ich journalistisch arbeite, ist es auch teilweise so, dass mir quasi, wie soll ich sagen, mich zu interviewen ist in Ordnung, aber mich selber was schreiben zu lassen, ist wiederum eine andere Geschichte. Und das verstehe ich ehrlich gestanden nicht. Ich glaube, man kann generell einfach transparent machen, wer AutorInnen sind, was die so generell in ihrem Leben machen und erlebt haben. Das kann man einfach tun. Und dann das nächste ist auch, das können vielleicht nicht alle. Ich weiß aber, dass ich das kann. Und zwar nicht nur, weil ich das selber sage, sondern auch aus der Rückmeldung von ChefredakteurInnen weiß ich, dass ich absolut objektiv sein kann. Und ich kann differenzieren zwischen meiner persönlichen Meinung, meiner persönlichen Erfahrung und einer journalistischen Arbeit, die auf einer anderen Ebene zum Beispiel stattfindet. Und ich kann das auch in Texten, wenn ich schreibe, sehr gut transparent machen und kommunizieren. Das mache ich auch. Und die Male, die ich dann quasi schreiben darf als Überlebende, sind das auch sehr gute Texte, die auch sehr gut ankommen. Ich glaube, also wenn wir jetzt schon beim Journalismus sind, das ist ein riesengroßes Riesenthema. Es ist auch quasi das gängige Gegenargument, wenn es um mehr Diversität in Redaktionen geht. Und wenn es gerade in Deutschland und in Österreich, wenn es darum geht, sozusagen, wer darf eigentlich über wen berichten? Das ist dann die große Frage, dürfen quasi JournalistInnen über die Communities, aus denen sie kommen und in denen sie leben, berichten oder nicht? Grob gesagt zum Beispiel, darf eine jüdische Journalistin über jüdisches Leben berichten oder auch über Israel? Und das finde ich, also das ist jedes Mal absurd, weil ich sehe, dass quasi die, wieder provokant formuliert, weiße deutsche Mehrheitsjournalismus-Bubble dann so Dinge sagt wie nein, wegen der Befangenheit und sie sind ja nicht objektiv und das geht ja nicht, sie können ja nicht, Frauen können nicht über Sexismus berichten, jüdische Menschen können nicht über jüdisches Leben, Judentum und Israel berichten etc. etc. Gleichzeitig denke ich mir dann oft, und wie viele weiße Deutsche ziehst du meiner Berichten eigentlich über Friedrich Merz? Lass uns doch mal darüber reden. Also es ist sehr deutlich ein doppelter Standard, der in dieser Form nicht aufgeht. Und die Kehrseite oder das Gegenargument, an dem ich jetzt auch ein bisschen arbeite, ist zu sagen, ihr überseht da ganz viel Potenzial. Und ich habe da dank meiner Kollegin oder von meiner Kollegin Hadija Haruna Oelker das wundervolle Wort der Erfahrungsexpertise gelernt, das ich lange gesucht habe, ohne zu wissen, dass es das gibt. Erfahrungsexpertise ist das Zauberwort. Das heißt nämlich, dass Menschen die Expertinnen für ihre eigene Erfahrung sind. Das heißt, dass ich, obwohl ich keine studierte Psychologin oder Psychiaterin bin und beruflich, nicht explizit Traumaarbeit mache, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe ein traumatisches, traumatisierendes Terrorattentat überlebt. Ich bin die Expertin für meine posttraumatische Belastungsstörung. Und weil ich mich zusätzlich seit Jahren mit Trauma und posttraumatische Belastungsstörung auseinandersetze, kenne ich mich auch damit aus. Und das ist legitim, weil es Erfahrungsexpertise ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, der gesehen werden muss, der auch als solcher, glaube ich, anerkannt werden muss. Und gerade wenn ich jetzt, bleibe jetzt nochmal beim Journalismus, um jetzt hier quasi auf einer ein bisschen ekligen, aber doch wichtigen Business-Ebene zu argumentieren. Menschen, die über ihre eigenen Communities berichten, die aus denen sie kommen, die in denen sie leben, können das ressourcenschonend machen. Die müssen kaum bis gar keine quasi Vorarbeit leisten, die müssen sie nicht einlesen, die müssen keine ÜbersetzerInnen finden, die gehen da einfach hin, sagen guten Tag, da bin ich, oft genug haben sie schon Kontakte und Beziehungen zu Menschen, die kommen sehr viel leichter an Geschichten zum Beispiel heran, können Kontakte knüpfen, langfristige Beziehungen pflegen, kennen sich aus, wissen auch, welche Themen beschäftigen diese Community gerade und können, ich glaube, effizienter, ressourcenschonender, schneller und sicherlich auch besser arbeiten. Und wenn ich das jetzt umlege auf das Thema Schule und Jugendliche und gerade auch Zukunft, dann lande ich auch wieder bei Erfahrungsexpertise und glaube ich auch bei der Schnittstelle oder vielleicht dem Treffpunkt von den vielen, die es gibt zwischen mir als Überlebender rechten Terrors und SchülerInnen heute. Es wird so oft über uns und nicht mit uns gesprochen, weil wir in unserer Expertise nicht anerkannt werden. Mhm. Und SchülerInnen generell, die aktuell in die Schule gehen, sind die ExpertInnen für ihre aktuelle Erfahrung in der Schule. Die wissen, wie es am Boden ausschaut. Irgendein Politiker, der seit weiß ich nicht wie viele Jahrzehnten nicht mehr in der Schule war, hat keine Ahnung, wie es dort ausschaut. Ich auch nicht. Und ich bin jetzt 36. So lange ist es noch nicht her, aber lang genug, dass ich mich nicht traue, heute irgendwie ein gültiges Urteil darüber zu fällen, wie es SchülerInnen aktuell geht. Ich würde SchülerInnen einfach direkt fragen, wie geht's dir? Wie läuft's in der Schule? Was hast du für Sorgen, für Bedenken, für Wünsche, für Ängste? Was willst du eigentlich lernen? Worauf hast du gerade Bock? Was beschäftigt dich? So. Und ich glaube, das betrifft nicht nur sozusagen den Bildungsbereich, nämlich wie schaut Schule aus, was muss Schule können, wie müssen vielleicht auch Bildungsreformen ausschauen, sondern gerade auch die individuellen Biografien von SchülerInnen und auch da wiederum Themen, die uns heute gesamtgesellschaftlich beschäftigen. Der gesellschaftspolitische Diskurs, gerade wenn es um zum Beispiel Migration geht und um Flucht und um Rassismus und um Antisemitismus. Die Menschen, die damit leben, die diese Erfahrungen machen müssen, die diese Dinge eher und überleben, sind die Expertinnen dafür. Und wenn dir eine Schülerin, ein Schüler sagt, ich mache hier Rassismuserfahrungen, dann ist das so, dann ist das ernst zu nehmen. Dann sind das Kinder und Jugendliche, die Expertinnen für ihre eigene Erfahrung sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wenn das Kinder sind und Jugendliche, die aus marginalisierten Communities kommen, egal welche Communities das sind, die in der Schule Erfahrungen machen und in ihrem Alltag außerhalb der Schule Erfahrungen machen, die sehen, wie es ihren Eltern geht, ihren Familien, ihren Freundinnen und Angehörigen, dann ist das absolut ernst zu nehmen und als Erfahrungsexpertise zu werten. Und diese, also ich habe tatsächlich selber Jahre damit verbracht, dafür zu kämpfen, für mich bei Veranstaltenden und auch bei anderen Menschen dafür zu kämpfen, dass ich als Expertin wahrgenommen werde. Ich hatte aber dieses Wort der Erfahrungsexpertise nicht. Und es wurde mir quasi zufällig, ich meine absichtlich, aber das war nicht der Grund unseres Gesprächs, von meiner Kollegin an die Hand gegeben. Und seit ich dieses Wort habe, seit ich weiß, dass es erstens ein Wort dafür gibt, es gibt einen Begriff dafür, das macht es doch irgendwie nochmal echter quasi und greifbarer. Und seitdem geht es mir, glaube ich, auch besser damit. Ich fühle mich bestärkter und selbstbestimmter darin, wenn ich nicht nur spreche und erzähle, sondern auch in meinem Expertinnen-Dasein einfach bestärkter. Und ich fühle mich auch stärker, wenn ich mich für mich selbst auf die Hinterbeine stellen muss und sagen muss, hey, ich leiste hier Bildungs- und Erinnerungsarbeit und ja, ich bin Erfahrungsexpertin und ja, ich darf dazu arbeiten und ja, ich darf darüber sprechen und schreiben, weil ich kenne mich wirklich damit aus. Es nennt sich Erfahrungsexpertise. Deswegen teile ich dieses Wort jetzt auch so gerne mit allen Menschen, die es vielleicht noch nicht kennen, aber unbedingt kennen sollten.
An der Stelle viele Grüße an Hadija, die ja auch schon hier war. Wir sehen uns im November zu einer Lesung in Köln, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich glaube, das ist auch, also vieles von dem, was du jetzt angesprochen hast, ist auch wirklich damit verknüpft, was ich vorher auch meinte mit dieser Metaebene auch bei Jugendlichen. Also das, was du jetzt beschrieben hast, das kann ja sogar dann noch unterfüttert werden, indem sie beispielsweise begleitet werden dabei, dass sie ernst genommen werden und dass sie solche Begriffe wie Erfahrungsexpertise lernen und dann auch neben dieser im besten Fall noch Vokabular an die Hand bekommen, auch Fachwissen an die Hand bekommen, dann auch die eigenen Erfahrungen dadurch beispielsweise besser einordnen zu können oder über diese Mechanismen und über diese auch Meta sprechen, was manchmal auch ein bisschen anstrengend sein kann, aber natürlich auch so ein Dynamikenverständnis bekommen und generell in der politischen Bildungsarbeit Dinge besser einordnen zu können. Und ich glaube, auch das ist etwas, womit viele Lehrkräfte, also oder wovon viele Lehrkräfte vielleicht denken, dass sie damit die Jugendlichen überfordern würden, weil die Themen vielleicht inhaltlich an sich schon oft sehr intensiv sind, sage ich jetzt mal, um nicht nur immer zu sagen, ja, es ist so schwer und es ist so traurig und so, ja, aber es ist vor allen Dingen auch intensiv, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und herausfordernd gleichzeitig dann noch zu sagen, und jetzt sollen wir auch noch so eine Transparenz da reinbringen, welche Dynamiken dann wieder kicken und welche jetzt eine Rolle spielen, aber das meine ich, glaube ich, mit diesem darin liegt die Chance, weil man dann ja auch erkennt, warte mal, das ist vielleicht ein Mechanismus, von dem spricht jetzt Christina Feist in Bezug auf ihre Erfahrung im Journalismus als Überlebende. Aber das hat vielleicht etwas mit der Erfahrung zu tun, die ich an einer ganz anderen Stelle gemacht habe. Und das macht es nicht gleich. Also es ist eben nicht die gleiche Erfahrung. Trotzdem erkenne ich darin etwas. Und das, was ich da erkenne, ist vielleicht ja auch das Interessante, um bestimmte Dinge irgendwie dann zu lernen oder auch die Motivation zu bekommen, zu sagen, ey, vielleicht setze mich doch mal ein bisschen mehr mit diesen Dingen auseinander und lasse diese Erfahrung nicht nur bei mir und so weiter und so fort und bette das in größere Zusammenhänge ein und so weiter. Und das ist ja ein Lernraum und das sind ja die Räume, die uns auch interessieren, logischerweise, und die einen auch in Schule interessieren müssten, bei denen oft auch, glaube ich, Jugendliche unterschätzt werden. Und das ist ja auch ein Aspekt, den du jetzt schon mehrfach stark gemacht hast, auch in diesem Gespräch, und der dir auch sowieso total am Herzen liegt.
Ja, ich glaube, das ist auch, ich glaube zum Beispiel auch so eine Art Mentoring-Programm kann ganz gut sein. Ich weiß für mich selber, jetzt mal, Hadija war eine davon, aber ich habe zum Glück mittlerweile einige Kolleginnen und auch Freundinnen in meinem Umfeld, die ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht haben und immer noch machen und die mir dann einfach bestätigen können, hey, du bildest dir das nicht ein. Du bist auch nicht übersensibel oder überdramatisch. Das ist wirklich so. Das sind strukturelle Probleme und die heißen so. Die heißen zum Beispiel die fehlende Anerkennung für deine Erfahrungsexpertise oder die heißen Rassismus und die heißen Antisemitismus und so weiter. Und das ist für mich selber einfach unfassbar wichtig, weil ich so Tendenz dazu habe, immer zuerst die Schuld bei mir selber zu suchen und immer zu glauben, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Es liegt sicherlich an mir und ich bin sicherlich übersensibel und ich bilde mir das sicherlich alles nur ein. Das ist, so bin ich verkabelt sozusagen, so bin ich gebaut. Das ist meine erste Reaktion. Ich habe mittlerweile zum Glück gelernt, dass das ja meine erste Reaktion ist, aber dass ich dann einen Schritt zurück mache und sage, nee, jetzt warte mal kurz. Lass uns das noch mal kurz durchdenken. Und wenn ich mir dann quasi selber nicht sicher bin oder noch ein bisschen Restzweifel habe, dann, ich mache gerne so Umfragen. Frag ich meine Freundinnen und Kolleginnen und sag, hey, schau mal, mir ist das und das widerfahren. Wie siehst du das? Was ist denn deine Perspektive darauf? Und es ist tatsächlich bisher immer so gewesen, dass ich in meiner Einschätzung und in meinem Empfinden bestätigt wurde, ohne dass ich es quasi vorher preisgegeben habe. Und das ist für mich extrem wichtig, weil ich damit in meiner Erfahrung bestätigt werde und ich damit weiß, nee, warte mal, intuitiv habe ich schon, das war schon richtig, was ich da gespürt habe, dass da irgendwas nicht stimmt und irgendwas nicht funktioniert. Und es ist auch richtig und okay, dass ich jetzt wütend bin oder verletzt bin. Und es ist auch richtig und okay, dass ich mich da jetzt wehren möchte. Und das war für mich als Erwachsene allein schon ein Lernprozess. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass ich das früher, glaube ich, lernen und auch einfach üben hätte dürfen. Ich glaube, dann müsste ich heute nicht jedes Mal eine Umfrage in meinem näheren Umfeld starten, was ein bisschen mühsam ist. Aber so ist es dann halt. Genau, und gleichzeitig, ich denke mir auch, eben, wenn man dann für zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf Schulen umwälze, eine Art Mentoring-Programm hat, wo man vielleicht einfach Menschen, die unterschiedlichsten Erfahrungen mit Hürden und Hindernissen gemacht haben in ihrem Leben, ob das jetzt Rassismuserfahrungen sind oder zum Beispiel auch Menschen, die neurodivergent durchs Leben gehen und dann auch neurodivergent in so Bildungssettings sitzen, also in Schulen oder ähnliches und da vielleicht auch schwierige und schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn man zum Beispiel so einen Pool an MentorInnen hat oder auch Jugendlichen zur Verfügung stellen kann und sagen kann, hey, trefft euch doch, wir treffen uns hin und wieder mal mit denen, wir reden einfach und wenn es da dann quasi Anknüpfungspunkte gibt oder Punkte in der Geschichte dieser Person, dieser Referentin, wo ihr sagt, da findet ihr euch wieder, dann ja, kann man da einen Kontakt pflegen, eine Beziehung aufbauen und dann, ich glaube, kann man diese Jugendlichen und Kinder auch ein bisschen an die Hand nehmen und das schließt auch an das an, was du auch noch erwähnt hast und was mir auch wichtig ist, das sehe ich sehr oft. Ich glaube, als Erwachsene oder andersherum, viele Erwachsene, um nicht zu sagen die meisten, tappen in eine Falle, in der Kinder und Jugendliche generell Minderjährige, aber vor allem alle Menschen, die signifikant jünger sind, vor allem auch optisch, vielleicht stimmt das manchmal auch gar nicht, nicht ernst genommen werden, weil der muss ja erstmal erwachsen werden, du musst ja erstmal reifen und so weiter. Und das ist generell einfach eine richtig, richtig ungute Erfahrung, die ich selber auch gemacht habe, nicht nur als Schülerin, als Minderjährige, sondern auch heute immer noch mache. Ich schaue anscheinend auch deutlich jünger aus, als ich bin. Ich wurde auch schon in einem Job an einer EU-Institution geduzt von einer Person, die deutlich älter war als ich. Und als ich damals etwas irritiert gemeint habe, na, ich habe schon auch ein Doktorat und ich bin damals Anfang 30, hat die Person irgendwie total irritiert geschaut und gemeint, na ja, du schaust ja so jung aus. Und dann dachte ich mir auch so, das kann alles sein, aber ich bin nicht 16 und ich schaue auch nicht aus, als wäre ich die 19-jährige Praktikantin. Und selbst wenn ich die 19-jährige Praktikantin bin, habe ich trotzdem ein Recht darauf, gesiezt zu werden und respektvoll behandelt zu werden auf Augenhöhe. Und ich zähle zu den Menschen, denen das extrem wichtig ist. Und ich bin da dann tatsächlich auch ziemlich pedantisch, muss ich sagen. Also bei so quasi kleinen Respektlosigkeiten werde ich sehr schnell sehr wütend. Und ich sehe es mit Kindern und Jugendlichen ähnlich. Ich würde passt auch ein bisschen zum Anfang dieses Gesprächs. Ich würde selber Kinder und Jugendliche nie als junge Erwachsene behandeln. Das ist auch so ein Begriff, der immer wieder herumfliegt. Das würde mir nie einfallen, weil das sind einfach Menschen im Werden, Menschen, die auch verletzlich sind. Ich weiß ja auch nicht, was die alles erleben, durchmachen, mitmachen im Alltag, zu Hause vielleicht, weiß man ja alles nicht, wie es da generell quasi ausschaut. Und das sind einfach Menschen im Werden, die verletzlich und auch verwundbar sind und gleichzeitig aber trotzdem ernst genommen werden müssen in ihren Bedürfnissen, in ihren Perspektiven, in den Problemen, die sie beschäftigen und auch in ihrer Expertise. Und ich glaube, das ist die Falle, in die viele, um nicht zu sagen die meisten Erwachsenen tappen, dass dieses Ernstnehmen der Kinder einfach wegfällt, weil sie sind ja Kinder. So, sind ja noch viel zu jung, um irgendwas über das Leben zu wissen. Ich kann dir aber auch sagen, es gibt einfach auch Kinder, Jugendliche, sehr junge Erwachsene, und ich war sicherlich eine davon, die in ihrem jungen Alter schon so viel Lebenserfahrung haben, wie vielleicht manche Leute mit Mitte 50 noch nicht haben. Und ja, dann sind sie immer noch eben Menschen im Werden und immer noch sehr jung und so weiter. Aber Lebenserfahrung ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das ist ein wirklich ganz entscheidender Punkt, wo ich selber, ich merke das auch mit einem Vierjährigen zum Beispiel, schon altersgerecht kommunizieren und umgehen kann, aber dieses Kind, auch wenn es erst 4 Jahre alt ist, trotzdem ernst nehme. Und ich glaube, das ist der Balanceakt, der vielen, den meisten Erwachsenen verloren geht. Und ich glaube, genau da, wie soll ich sagen, läuft man dann auch so ein bisschen gegen Wände, wenn es um so bildungspolitische Diskurse geht, wenn es darum geht, was machen wir in Schulen und wie? Wie ist eigentlich auch vielleicht die Hierarchie, Dynamik und Beziehung zwischen Lehrpersonal und SchülerInnen? Reden wir mit oder über SchülerInnen und so weiter und so fort? Also ich glaube, man kann einfach beides machen. Man kann altersgerecht mit Menschen kommunizieren, vor allem mit Minderjährigen, mit Kindern, mit Jugendlichen, und sie trotzdem ernst nehmen.
Total. Das habe ich schon länger nicht im Podcast gesagt, aber auch schon immer mal wieder gesagt, dass das ja auch eigentlich ein Problem dieses Settings hier ist, ne? Also auch wenn wir beide sprechen, sprechen wir über Jugendliche, also zum Teil, zumindest in diesem Gespräch. Und ich denke immer so, vielleicht ist es auch jetzt so ein Appell, den ich mir raushaue. Ich würde mir auch voll so einen Podcast wünschen, wo eine Lehrkraft, ne, oder so eine pädagogische Fachkraft einfach, vielleicht gibt es das ja auch, ne? Also dann bitte schreibt es mal in die Kommentare von dieser Folge, wo eben nicht irgendwie zwei Lehrkräfte sprechen oder, also das hat auch was Adultistisches, so das Setting dieses Podcasts. Kann man auch als eine Person nicht irgendwie alles erfüllen, aber eigentlich müsste es auch so parallel noch wie so eine Staffel dieses Podcasts geben, in dem einfach Jugendliche über diese Themen sprechen. Und ich fände es voll cool, wenn irgendwie es sowas geben würde wie, keine Ahnung, zwei Jugendliche sprechen über das, worüber wir gerade gesprochen haben, so, und wir würden denen dann nochmal zuhören im Nachgang unseres Gesprächs oder so. Also vielleicht hat ja irgendwer Bock, das zu machen. Also, wer weiß.
Noch zusätzlich. Ist ein total cooles Podcast-Format. Ja, was für eine fantastische Idee, wo vielleicht einfach quasi über Bildung und die Zukunft von Schule und Bildung von denen gesprochen wird, die es einfach unmittelbar betrifft. Ja, finde ich total cool.
Total. Ja. Es gibt bestimmt Dinge. Also, falls jemand was kennt, gerne hier posten. Anyway, das können wir an dieser Stelle nicht lösen. Und wir könnten natürlich super lange noch weiterreden. Ich glaube, das ist deutlich bei dem Gespräch so. Aber die Podcast-Folge hat irgendwann auch zeitlich eine kleine Begrenzung. Man kann natürlich dir und deiner Arbeit folgen und sich auch natürlich mal in diversen Suchmaschinen eingeben, sich auch kontaktieren und so weiter. Wir haben jetzt auch so ein bisschen was dazu gehört. Du darfst aber natürlich noch, bevor wir das Ganze abschließen, wie alle Gäste am Ende eine Hausaufgabe stellen an mich und an alle Zuhörenden.
Ja, muss ich die dann benoten?
Wenn du was geschickt bekommst.
Korrigieren, wer benoten? Weiß. Ja, ich überlege gerade. Ich finde es immer so, auch in Interviews, wenn ich dann gefragt werde, ja, haben Sie noch einen Appell oder was wünschen Sie sich für die Zukunft? Das ist immer ein bisschen schwierig, weil einerseits denke ich mir, möchte ich gern so offen formulieren wie möglich, damit sich möglichst viele Menschen angesprochen fühlen. Andererseits muss man auch immer ein bisschen präzise sein. Ich würde sagen, meine Hoffnung und mein Appell, weil ich selber auch immer allergisch auf Hausaufgaben war, fällt mir gerade auf, wäre, dass wir uns, glaube ich, alle mehr mit uns selbst auseinandersetzen und damit, wie wir auf andere Menschen blicken. Ich glaube, das ist für mich tatsächlich der größte Punkt. Wir wachsen alle irgendwie irgendwo auf. Wir sind alle sozialisiert in dieser Gesellschaft oder in einer Gesellschaft mit diversesten Vorurteilen, mit altbackenen Narrativen, die über Personengruppen erzählt werden, die über marginalisierte Gemeinschaften erzählt werden, die, das kann Rassismus sein, Sexismus, Antisemitismus, etc. etc., Adultismus, alle möglichen Ismen sozusagen. Und ich glaube, meine große Hausaufgabe oder Hoffnung und Appell an generell alle Menschen da draußen, egal welchen Alters, ist, dass wir bei uns selber ansetzen müssen. Ich mache das selber auch und denke sehr kritisch darüber nach, wie schaue ich auf andere Menschen, mit was für Narrativen bin ich aufgewachsen, wer hat Witze über wen gemacht und warum. Ich mache das als Journalistin auch, wenn ich Medienberichterstattung anschaue, wie werden Schlagzeilen formuliert, aus welchen Perspektiven wird über welche Themen berichtet, was für Personen, ExpertInnen kommen da zu Wort und wieder, wer sagt was über wen und warum. Ich glaube, das sind die wichtigsten Fragen. Und ich glaube, wir müssen deshalb bei uns selbst ansetzen, nicht nur um uns selber besser zu verstehen, sondern auch um dann berechtigt vielleicht bei anderen Menschen eventuell einschreiten zu können und zu dürfen, wenn ich zum Beispiel Rassismus im Alltag beobachte, in der U-Bahn, auf der Straße oder auch Sexismus, andere Formen der Ismen, andere Formen von Hass und Übergriffigkeit. Möchte ich mich selber dagegen stellen? Ich möchte mich selbst nicht in Gefahr bringen, aber ich möchte wieder Worte geben. Das ist mein Auftrag an mich selber, mein Anspruch an mich selbst. Und ich glaube, ich kann das aber nur machen, wenn ich mich davor, währenddessen und danach intensiv mit mir selber auch auseinandersetze. Und ich sage das deshalb, weil meine große Hoffnung ist, wenn das genug Menschen machen, egal in welchem Alter quasi man damit anfängt oder in welcher Lebenssituation, wenn das genug Menschen machen, dann wird das langfristig gesehen hoffentlich auch dazu führen, dass wir eine bessere Zukunft haben, in der Platz ist für alle Menschen, in der die Demokratie gestärkt ist, in der vielleicht auch Platz ist für Gespräche, für Dialoge, für Nuancierung, für differenziertes Denken, für respektvolles Miteinander, respektvolle Kommunikation und vor allem auch dafür, dass wir andere Menschen ernst nehmen. Ich glaube, ja, das ist meine, ich tue mir mit dem Wort Hausaufgabe immer schwerer. Ich glaube, das ist mein Appell, meine Hoffnung, meine Hausaufgabe, dass wir einfach anfangen, uns mit uns selber auseinanderzusetzen. Womit bin ich aufgewachsen? Was habe ich vielleicht auch internalisiert? Was steckt in mir drin? Und dann zu sagen, mache ich jetzt nicht mehr. Da stelle ich mich jetzt dagegen und ich achte jetzt darauf, wo das herkommt und wo das hinführt und fange mal bei mir selber an, bevor ich dann quasi diesen Kreis ausweiten kann, auch vielleicht auf Familie und auf Freundinnen. Und wenn jemand dann einen sexistischen Witz macht, kann ich sagen, jo, ist total sexistisch, wie richtig scheiße. Und kann dann aber auch quasi inhaltlich sinnvoll argumentieren und dann wird das hoffentlich weitergetragen. Ich stelle mir da immer so einen Domino-Effekt vor, wo wir dann immer mehr Menschen aus der Gesellschaft mitnehmen, ja, und uns dann vielleicht in eine Zukunft bewegen, in der Raum und Platz für alle ist, in der Anderssein, in der Differenzen auch wertgeschätzt werden und wo einfach Platz und Anerkennung dafür da ist.
Was für ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Christina, dass du mir die Zeit genommen hast und wir es geschafft haben, heute hier miteinander zu sprechen. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir auch für deine Geduld mit mir und freue mich sehr, dass ich da sein durfte.
Und für alle, die zugehört haben, an alle, die zugehört haben, wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.